ARD Sounds.
Die Absichtserklärung für ein Ende des Nahostkrieges. Donald Trump hat sie spontan im prunkvollen Schloss von Versailles unterzeichnet, als könne der geschichtsträchtige Ort dem Ganzen noch irgendwie Gravitas verleihen. Doch nichts kann darüber hinwegtäuschen, die Präsidentensignatur im fetten Filzstift, die prangt auf einem dünnen Dokument. Das 14-Punkte-Papier lässt deutlich mehr Fragen offen, als es beantwortet. Und damit willkommen zu einer neuen Ausgabe von Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine und dem Geschehen im Nahen Osten. Ich bin Stefan Niemann.
Und ich bin Kai Küstner. Heute ist Freitag, der 19. Juni. Wir zeichnen diesen Podcast um 12 Uhr auf. Und Stefan, wir sitzen im selben Studio in Hamburg, ist auch nicht selbstverständlich.
Ich freue mich sehr. Niemand hat die Absicht, wieder militärisch anzugreifen oder auch nur mit Gewalt zu drohen. So steht es sinngemäß in der Rahmenvereinbarung zwischen den Kriegsparteien USA und dem Iran. Dass Israel an den Verhandlungen nicht direkt beteiligt war, sich aber im Libanon im Kampf gegen die Hisbollah-Terroristen an die Waffenruhe halten soll, das stellt sich bereits als schwer zu überwindendes Hindernis auf dem Weg zu einem Friedensabkommen heraus. Das israelische Militär teilte am Freitag mit, die Streitkräfte hätten in der Nacht Ziele im Süden des Nachbarlandes angegriffen. Auch die libanesische Schiitenmiliz Hisbollah berichtete von schweren Gefechten in dem Gebiet, Kai.
Ja, das israelische Militär teilte weiter mit, es seien auch Ziele in der BKA-Ebene im Ostlibanon angegriffen worden. Die staatliche libanesische Nachrichtenagentur NNA meldete, es seien mindestens 18 Menschen bei israelischen Luftangriffen getötet worden. Und das israelische Militär gab den Tod von 4 Soldaten im Südlibanon bekannt. 5 weitere seien bei einem Drohnenangriff verletzt worden. Dabei sieht ja eigentlich das Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran, du hast es gerade schon ausführlich angekündigt, ausdrücklicher ein Kriegsende, Zitat, an allen Fronten vor.
Ja, und dieses Papier ist die Grundlage für die nun maximal 60-tägigen Verhandlungen und hat weltweit für, ja, gelinde gesagt, Erstaunen gesorgt. Die meisten Beobachter und Analysten sehen die Rahmenvereinbarung als einen Triumph für das Regime in Teheran. Warum eigentlich, Kai?
Na, ich denke, weil es dem militärisch ja eigentlich unterlegenen Iran, der etliche Köpfe seiner politischen, geistlichen und militärischen Führung verloren hatte, eben nicht nur gelungen ist, den Krieg durchzuhalten, sondern die Mullahs haben den USA und ihrem ungeduldigen Präsidenten überraschend weitreichende Zugeständnisse jetzt abgerungen. Ein paar Beispiele. Die Sanktionen sollen aufgehoben werden, steht da in diesen 14 Punkten. Das Land darf wieder Öl exportieren. Die eingefrorenen Vermögenswerte werden freigegeben. Und der Iran soll 300 Milliarden US-Dollar für den Wiederaufbau und die wirtschaftliche Entwicklung des Landes erhalten. Auch wenn noch nicht endgültig geklärt ist, wer letzteren Posten am Ende bezahlt. Also, da soll bald sehr viel Geld fließen in die Staatskasse des Iran und das eigentlich eher für minimale Zugeständnisse.
Ja, aus meiner Sicht zementiert Punkt 2 dieses 14-Punkte-Plans die starke Position des iranischen Regimes, denn darin verpflichten sich die Kriegsparteien, die Souveränität des jeweils anderen Staates zu respektieren und sich nicht in die inneren Angelegenheiten einzumischen, also etwa einen Regime-Change zu fordern, wie US-Präsident Trump es ja zu Beginn des Krieges getan hatte. Wir hatten darüber berichtet hier. Und unter Souveränität, da verbucht der Iran auch sein Atomprogramm. Teheran hat lediglich bekräftigt, keine Atomwaffen anzustreben. Auf der zivilen Nutzung der Kernenergie beharrt es. Und über die angeblich rund 400 Kilogramm hoch angereichertes Uran, das noch im Land sein soll, werde dann mit der Internationalen Atomenergiebehörde zu reden sein. Eventuell wird das Material verdünnt, heißt es.
Und da ist eben noch nichts geklärt. Das ist jetzt Verhandlungssache. Und auch das iranische Raketenprogramm des Regimes und die Massenproduktion von Kamikaze-Drohnen, die werden ja gar nicht erwähnt in diesen 14 Punkten.
Genau, die kommen im Rahmenabkommen nicht vor. Übrigens auch nicht Teherans Proxys, also die vom Iran finanzierten, bewaffneten und faktisch wohl auch kontrollierten Terrornetzwerke Hamas und Hisbollah, mit deren Hilfe die Mullahs die Golfregion seit Jahrzehnten destabilisieren, den Libanon de facto ja beherrschen und den Erzfeind Israel bedrohen und attackieren. Wobei auch die Houthi im Jemen ja noch geholfen haben. Ich hätte erwartet, Kai, dass die USA dem Iran wenigstens abverlangen, solchen Stellvertreterkriegen und der Unterstützung von Terrororganisationen abzuschwören.
Was uns ja dann zur Kernfrage führt, warum hat sich Donald Trump um alles in der Welt nach den militärisch ja zunächst so erfolgreichen Schlägen gegen das Regime in Teheran und nach massivsten Drohungen mit so wenig abspeisen lassen? Die Verhandlungsposition der USA ist doch jetzt eigentlich deutlich schlechter als vor dem Krieg, oder siehst du das anders?
Nee, genau so ist es, Kai. Die hatten ja schon mal verhandelt und Irans Führung hat es eben nicht nur vermocht, über die Libanon-Frage einen Keil zwischen die Verbündeten und ja auch Befreundeten Trump und Netanyahu zu treiben. Sie hat auch den Hebel von Hormuz für sich entdeckt, also die Möglichkeit, die Kriegsgegner und mit ihnen die ganze Weltwirtschaft in Geiselhaft zu nehmen an dieser Meerenge. Und im diesbezüglichen Punkt 5 der Absichtserklärung legt sich Teheran interessanterweise lediglich fest, die sichere Durchfahrt von Handelsschiffen zu gewährleisten und, jetzt kommt's, Kai, für 60 Tage kostenlos zu halten. Klarer kann man nicht machen, dass die Mullahs nach dieser Frist eine Maut für die Fahrt durch die Meerenge kassieren wollen, ob mit oder ohne den Oman.
Und über die Straße von Hormuz, die notwendige Minenräumung dort, an der ja möglicherweise auch zwei deutsche Marineschiffe sich beteiligen könnten, reden wir später noch ausführlich. Wir haben ja hier in Hamburg gemeinsam ein Kommando besucht, das weitgehend unbemerkt eigentlich von der Öffentlichkeit seine Arbeit tut, aber in diesen Tagen extrem wichtig ist und auch vielleicht noch wichtiger wird. Die Marineschifffahrtleitung in Hamburg, so heißt sie, die mit ihrem Chef, Fregattenkapitän Steffen Lange, sowohl in die Planung einer möglichen deutsch-internationalen Mission im Persischen Golf einbezogen ist, als auch eine entscheidende Rolle dabei spielen dürfte, dass sich die deutschen Handelsschiffe, die da im Golf festsitzen, und das waren an diesem Donnerstag noch 41, im Wortsinn wieder freischwimmen können.
Und jetzt muss man sich vorstellen, Sie haben eine Sektflasche, die unter Druck steht und man öffnet den Korken. Da will natürlich der Sekt aus diesem engen Flaschenhals. Und so ungefähr muss man sich den Persischen Golf vorstellen mit der Anzahl an Schiffen.
Das ganze Interview mit Steffen Lange zu den noch mehr als insgesamt 3000 festhängenden Schiffen im Golf, also gleich. Es bleibt aber, denn Korken knallen, wir haben gerade über Sekt gesprochen, Stefan, in Washington ja eher nicht, wenn man sich die Reaktion auf den 14-Punkte-Plan anschaut. Es bleibt also die Trump-Frage offen, warum gibt ein sonst ja eher zum Größenwahn neigender so klein bei?
Ja, ich teile deine Verwunderung darüber, Kai. Der US-Präsident hasst wirklich nichts mehr als schwach zu wirken oder gar als Loser, als Verlierer dazustehen. Aber genau das droht ihm ja nun zu Hause für die zweite Hälfte seiner Amtszeit. Die Kongresswahlen im November, die rücken näher. Der Nahostkrieg ist bei den Amerikanern bekanntlich vor allem wegen der steigenden Spritpreise unpopulär. Und der innenpolitisch instinktsichere Trump weiß ganz genau, wenn er die Midterms-Wahlen verliert und damit die Mehrheiten im Kongress, dann ist er politisch erledigt. Eine lame duck, sagen die Amerikaner, eine lahme Ente. Das will er mit aller Macht verhindern und anders kann ich mir nicht erklären, dass Trump für dieses Rahmenabkommen mit dem Iran lauter Bedingungen zugestimmt hat, die für die USA eigentlich inakzeptabel sein müssten.
Zumindest war der Iran auch vor diesem Waffenstillstand immer noch schlagkräftig genug, dass er in der Region und in der Straße von Hormuz ja Angst und Schrecken verbreiten konnte. Es gibt ja diesen Satz des Ex-Außenministers Henry Kissinger, der mal gesagt hat, wenn der Schwächere nicht verliert, ist er eigentlich der Gewinner. Und das scheint mir in diesem Fall durchaus zutreffend. Also ohne Zweifel hat Donald Trump aus der Stärke der Supermacht nicht viel gemacht. Kein Triumph für die USA, keine Befreiung von iranischem Terror und auch eben kein Regimewechsel in Teheran.
Ja, und vergessen wir nicht, was der US-Präsident dem unterdrückten iranischen Volk vollmundig zugepostet hatte, nachdem im Januar die Proteste gegen das Regime brutal und blutig niedergeschlagen worden waren.
Iranische Patrioten, protestiert weiter. Hilfe ist auf dem Weg. Macht den Iran wieder großartig.
Wochen später folgten Ende Februar die israelisch-US-amerikanischen Luftangriffe auf militärische Ziele, auf die Revolutionsgarden, auf die gesamte Machtbasis der Mullahs. Ayatollah Khamenei und viele andere Köpfe der Führung wurden gezielt getötet. Doch das Regime hielt stand, trotzte den Angriffen und konnte sich mit seinem Unterdrückungsapparat auch gegen die Reste der Protestbewegung behaupten. Verfolgung, Verhaftung, Folter und Hinrichtungen. Das Regime nutzte die Feuerpause zur Rache am eigenen Volk. Von einem Regimewechsel ist keine Rede mehr, auch nicht in dem Rahmenabkommen, das der Iran gerade mit dem Erzfeind USA geschlossen hat. Darüber spreche ich jetzt mit der deutsch-iranischen Journalistin, Menschenrechtsaktivistin und Autorin Daniela Seperi. Willkommen bei Streitkräfte und Strategien.
Hallo.
Was haben Sie gedacht, als Sie den Wortlaut dieses Abkommens das erste Mal gelesen haben?
Ich glaube, mein erster Gedanke war, ich habe mich erinnert an den Post von Donald Trump während der Proteste, wo er sagte, Help is on the way, Hilfe ist auf dem Weg. Und jetzt habe ich festgestellt, er meinte damit das iranische Regime. Hilfe für das Regime im Iran ist auf dem Weg gewesen und die hat das Regime jetzt bekommen.
Und das iranische Volk fühlt sich verraten. Wie hat denn die Bevölkerung reagiert? Wissen wir das? Nach einer monatelangen Internetabschaltung, die im Ergebnis die Iranerinnen und Iraner ja quasi von der Außenwelt abgeschnitten hatte.
Ja, man muss dazu auch sagen, bis auf wenige Wochen waren die Menschen im Iran jetzt seit Anfang des Jahres eigentlich vollständig vom Internet abgeschaltet. Schon während der Proteste Anfang des Jahres wurde wochenlang das Internet abgeschaltet. Mitte Februar dann für wenige Wochen wieder die Aufhebung der Sperre und dann mit knapp 3 Monaten die längste Internetsperre der Weltgeschichte. Hoffnungslosigkeit ist, glaube ich, das, was ich seit Monaten immer wieder spüre aus dem Iran. Der Glaube daran, dass niemand jetzt der Freiheitsbewegung zu Hilfe eilen wird. Die Menschen im Iran sind vollständig auf sich alleine gestellt. Klar ist die Erleichterung groß, dass es keinen Krieg gibt. Wobei es natürlich auch Menschen gibt, die daran geglaubt haben, dass der Krieg der einzige Weg ist, dieses Regime zu stürzen. Umso größer natürlich jetzt auch die Enttäuschung zu sehen, dass Donald Trump, auf den ja schon einige gehofft haben, auch nach seinen Worten Anfang des Jahres, dass er die Freiheitsbewegung unterstützen wird, zu sehen, dass die US-Regierung jetzt das Regime gestärkt hat, ist natürlich eine große Enttäuschung.
Also viele Beobachter sehen das iranische Regime als Gewinner, Sie auch. Wer ist dann der Hauptverlierer?
Der größten Verlierer sind die Menschen im Iran, die zurückbleiben mit einem Regime, das nach wie vor exakt dasselbe ist wie vorher, nur noch mehr radikalisiert. Auch die Schlüsselfiguren der Unterdrückung sind immer noch exakt die gleichen. Mit einem Regime, das sich in allererster Linie auch an der Zivilbevölkerung rächen wird für die Proteste Anfang des Jahres, für den Krieg. Das sehen wir jetzt schon, dass Proteste immer stärker niedergeschlagen werden. Die Gewalt Anfang des Jahres war ja doch noch mal anders als jemals zuvor. Und wir sehen noch mehr Hinrichtungen auch von politischen Gefangenen.
Reden wir über die politischen Gefangenen. Was hört man von denen? Was hören Sie aus den berüchtigten Gefängnissen?
Ja, wir haben jetzt mindestens 42 politische Gefangene, die seit Kriegsbeginn hingerichtet worden sind. Seit Anfang des Jahres wurden insgesamt weit über 700 Gefangene hingerichtet. Und trotzdem sehen wir auch im Gefängnis Widerstand. Also seit 2,5 Jahren treten die politischen Gefangenen, aber auch nicht politische Gefangene, jeden Dienstag in über 50 Gefängnissen in einen Hungerstreik, um gegen die Hinrichtungen zu demonstrieren. Auch das wird weitergehen. Tumaj Salehi, der bekannte Rapper und einer der größten Oppositionellen im Land, der immer wieder festgenommen und gefoltert worden ist, hat letzte Woche ein Video gemacht aus dem Iran, in dem er sinngemäß sagt, dass die Freiheitsbewegung noch am Leben ist und dass die Freiheitsbewegung nicht abhängig davon ist, ob internationale Mächte das wollen oder nicht.
US-Präsident Trump und Israels Premier Netanyahu, die hatten ja erst behauptet, ihre Luftschläge gegen das Regime würden dem iranischen Volk den Weg zum Umsturz ebnen, zu einer demokratischen Zukunft. Dann war nur noch die Rede davon, die neue Führung der Islamischen Republik sei jetzt deutlich moderater als die alte. Stimmt das? Also gibt es sie, die milden Mullahs?
Also entweder lügt Donald Trump oder er hat schlicht keine Ahnung. Es gibt keine moderaten Mullahs. Das Regime im Iran ist auch weit mehr als nur in Anführungsstrichen ein Mullah-Regime, sondern die Revolutionsgarde, der Staat im Staat, ist noch weiter intakt. Der Repressionsapparat läuft. Ich habe es eben schon gesagt, die zentralen Schlüsselfiguren des Repressionsapparats sind nach wie vor dieselben. Der Chef der Justiz beispielsweise, der Anfang des Jahres angekündigt hat, keine Gnade walten zu lassen den Protestierenden gegenüber, der verantwortlich ist für unzählige Hinrichtungen, der ist noch weiter im Amt und Mojtaba Khamenei, Donald Trump hat ja Khamenei mit Khamenei ersetzt zu Beginn des Krieges, der gilt als noch radikaler als sein Vater, das muss man sich einmal vorstellen, sein Vater ist schon für die schwersten Verbrechen gegen die Menschlichkeit im Land, aber auch in der Region verantwortlich. Was erwartet uns, wenn jetzt sein Sohn im Amt ist, der Mann der Revolutionsgarde, der eben als noch radikaler gilt als sein Vater?
Das iranische Staatsfernsehen, das zeigt ja regelmäßig Videos von Großdemonstrationen angeblicher Regimeanhänger. Die Bilder dieser Menschenmassen wirken auf den ersten Blick jedenfalls nicht KI-generiert. Wer sind also diese Leute, die dem Regime öffentlich Treue schwören? Und wie ist dann das Kräfteverhältnis mengenmäßig zwischen Regimeanhängern und Regimegegnern? Kann man das sagen?
Es gibt keine absoluten repräsentativen Zahlen, dadurch, dass eben Umfragen im Iran unmöglich sind. Man spricht so etwa, dass so 10-12% noch zu dem Regime halten, aus unterschiedlichen Gründen. Zum einen sind das Menschen, die von diesem Regime profitieren und natürlich ein Interesse haben, dass das System noch besteht. Es sind aber auch eine Reihe von Menschen, die wirklich ideologisch auf dieser Ebene des Regimes sind. Das kann man nicht leugnen. Die absolute Mehrheit des Landes hat diesem Regime längst abgeschworen. Das konnte man ja auch zu Beginn des Jahres bei den Massendemonstrationen sehen. Und wir wissen aber auch aus den vergangenen Jahren, dass das Regime diese Demonstrationen immer wieder gezielt inszeniert. Das sieht man daran, dass die Regimeanhänger frei demonstrieren dürfen und im Staatsfernsehen als Helden gefeiert werden, aber auf Protestierende Anfang des Jahres oder bei den Frau-Leben-Freiheit-Protesten geschossen wird. Wir wissen aber auch, dass das Regime immer wieder auch Menschen zwingt, an diesen Demonstrationen teilzunehmen. Beamte werden beispielsweise gezwungen, daran teilzunehmen. Wir wissen auch, dass in den vergangenen Jahren zu beispielsweise Trauermärschen auch verstärkt afghanische Geflüchtete unter Druck gesetzt worden sind, dass wenn sie nicht an diesen Demonstrationen teilnehmen, dass sie abgeschossen werden. Also auch da sind diese großen Bilder auch mit Vorsicht zu genießen.
Also choreografierte Pro-Regime-Proteste mit sauberen Fähnchen, die vorher verteilt werden und Leuten, die in Bussen dahin gefahren werden. Wir hören aus dem Iran, dass sich viele Menschen einfach ein Ende der furchtbaren Wirtschaftskrise erhoffen, deren Folgen schon so lange auf den Menschen ja lastet. Wenn wir in diese Absichtserklärung schauen, dann soll ja bald Geld sprudeln, sehr viel Geld aus etlichen Quellen, ein baldiges Ende der Sanktionen, damit Ölförderung und Export wieder erlaubt sind, 300 Milliarden für Wiederaufbau und das eingefrorene Vermögen soll freigegeben werden. Können die Menschen jetzt auf ein besseres Leben hoffen?
Ich glaube, um das zu beantworten, muss ich noch mal ein Stück zurück, als die Vollsanktionen verhängt worden sind. Die Wirtschaftssanktionen, wie wir sie jetzt kennen, diese Vollsanktionen, hatten nie das Ziel, die Machthaber zu treffen, sondern waren immer, und das hätten alle Experten auch von Anfang an sagen können, darauf ausgelegt, der Bevölkerung zu schaden. Und so ist es auch passiert. Die Bevölkerung hat gelitten, die Machthaber haben gelernt, diese Sanktionen zu umgehen. Bringen das ja jetzt auch beispielsweise Putin bei, wie er die Sanktionen umgehen kann. Auch da wäscht die eine Hand die andere. Wenn jetzt aber die Sanktionen tatsächlich aufgelockert oder gar aufgehoben werden sollen, dann ist es absolute Naivität anzunehmen, dass das Geld jetzt an die Bevölkerung fließt. Weil jeder Cent dieser aufgelockerten Sanktionen, jeder Cent, der ins Land kommt, wird in die Kriegskassen des Regimes gehen. Die Bevölkerung wird keinen Cent sehen. Dafür wird aber die Hamas weiter gestärkt, die Hisbollah, die Houthis. Auch da liegt es nicht im Kern der Ideologie des Regimes, für die Zivilbevölkerung etwas zu machen. Das Regime hat sich nie für die Bevölkerung im Iran interessiert. Die Kernideologie des Regimes ist die Auslöschung Israels, komme was wolle. Und dafür braucht es eben die Houthis, dafür braucht es den Terrorapparat, den es sich in der Region aufgebaut hat. Und dafür braucht es auch das Geld.
Dann bleiben wir mal bei den Proxy-Terror-Truppen, über die ja kein Wort geschrieben steht in dieser Absichtserklärung. Dabei haben Hamas, Hisbollah und Houthi ja ganze Regionen im Würgegriff gehalten und den Erzfeind Israel mit der Auslöschung bedroht. Das Massaker vom 7. Oktober 2023 ist unvergessen. Können Sie sich gar nicht vorstellen, dass das Regime sich von solchem Terror lossagt, um vielleicht in die Weltgemeinschaft zurückzukehren?
Auch da, das entspricht nicht der Ideologie dieses Regimes. Seit 47 Jahren predigt es die Auslöschung Israels. Warum sollte es jetzt damit aufhören? Weil Donald Trump das wollte? Das Regime im Iran ist ein zutiefst ideologischer Apparat und funktioniert entsprechend beispielsweise anders als in Syrien, wo Assad quasi vertrieben worden ist und dann ist auch die Assad-Diktatur gefallen. Das funktioniert so im Iran nicht. Die sind immer darauf aufgebaut, dass sie nicht abhängig sind von einer Person, in dem Fall dem obersten Führer. Das hat man gesehen, als zu Beginn der Islamischen Republik Khomeini gestorben ist. Da hat das System trotzdem weiter funktioniert. Nach dem Tod Khamenei, das System funktioniert trotzdem weiter, weil es auch ein ideologisches System ist. Und dieser Ideologie können sie gar nicht von heute auf morgen absprechen, weil dann fällt das gesamte System zugrunde. Insofern bin ich mir absolut sicher, wird dieses Abkommen nicht langfristig halten, weil das Regime im Iran auch keinerlei Interesse hat, dieses Abkommen zu halten. Und ich bezweifle auch, dass die Proxys in der Region Interesse haben, dieses Abkommen zu halten. Die Hisbollah wird nicht die Waffen niederlegen und aufhören, Israel zu beschießen. Israel wird nicht aufhören, den Libanon zu bombardieren, weil eben diese Parteien kein Interesse haben an einem Frieden, weil ein Frieden, ein langfristiger, stabiler Frieden, ihre eigene Macht schwächen würde.
Wie viel Zuversicht haben Sie denn dann, dass diese Absichtserklärung überhaupt Bestand hat, die ja nun Zeit gewinnen soll, 60 Tage für weitere Verhandlungen? Das klingt ja nicht sehr optimistisch.
Absolut nicht. Das ist auch Zeitgewinn ist das gute Stichwort. Das Regime im Iran gewinnt jetzt einfach nur Zeit. Es hat keinerlei Interesse, dass es da noch tatsächlich ein Abkommen gibt. Auch wenn es natürlich ein Interesse hat, dass die Sanktionen aufgehoben werden, hat es aber keinerlei Interesse, die Waffen niederzulegen und aufzuhören, an der Zerstörung Israels zu arbeiten. Nochmal, da fällt das gesamte System zugrunde. Ich glaube auch, deshalb wird das Abkommen nicht lange halten, weil eben die Menschenrechte nicht mit inkludiert worden sind. Das klingt immer so sehr naiv, wenn wir über Sicherheitspolitik sprechen. Ach ja, da kommt die Menschenrechtlerin und will Menschenrechte. Aber das sehen wir in der Geschichte immer wieder. Abkommen, die die Zivilbevölkerung nicht in den Mittelpunkt stellen, die die Menschenrechte nicht achten oder gar nicht erst inkludieren, sind schon von Beginn an zum Scheitern verurteilt. Und auch, das haben wir hier noch gar nicht erwähnt, ist natürlich auch die Frage, ob das Regime auch die Bombardierungen Kurdistans lassen wird. Trotz angeblicher Waffenruhe hat das Regime immer wieder die kurdischen Parteien in der autonomen Region Kurdistans bombardiert. Da stellt sich die Frage, wird das Regime aufhören, den Krieg gegen die eigene Bevölkerung weiterzuführen? Auch das alles Punkte, die nicht mit inkludiert worden sind, wo es einfach zeigt, es ging nie darum, auch wirklich langfristig Frieden zu schaffen, sondern die Konfliktparteien wollten erstmal Zeit gewinnen.
Die Islamische Republik, die sollte durch den Krieg aus US-Sicht als bedrohliches Regime beendet werden. Hat Trump aus Ihrer Sicht das Gegenteil erreicht?
Ja, Trump hat das Regime gestärkt. Sollte auch nur ein wirtschaftlicher Punkt aus diesem Abkommen umgesetzt werden, sei es die Aufhebung von Sanktionen, sei es der Einsatz für die Aufhebung der UN-Sanktionen, sei es die Wiederaufbauhilfen und so weiter, geht das Regime stärker denn je heraus? Anfang des Jahres hatte das Regime die größte Legitimationskrise seiner Geschichte. Die hat es nicht mehr, weil es international als Verhandlungspartner wahrgenommen wird, als Menschen, mit denen man sprechen kann. Plötzlich spricht niemand mehr über die Menschenrechtsverletzungen im Land, sondern nimmt das Regime als relevanten Akteur in der Region wahr, mit dem man verhandeln kann. Das heißt, es hat sich durch den Krieg und durch diese Verhandlungen die Legitimation zurückgeholt, die es bei der eigenen Bevölkerung seit Anfang des Jahres nicht hatte. Wenn wir uns einfach nur Bundeskanzler Friedrich Merz anschauen, Anfang des Jahres hat er noch gesagt in einem Statement, dass wir gerade die letzten Stunden und Wochen des Regimes erleben. Jetzt gratuliert er Donald Trump zu, wie hat er es genannt, diplomatischem Durchbruch und Erfolg bei diesem Abkommen. Das heißt, über den Sturz des Regimes durch die Bevölkerung reden wir schon nicht mehr.
Was bedeutet das für die Menschen im Land, die ja nun schon so oft tapfer gegen Unterdrückung aufgestanden sind und sich nach einem Leben in Würde sehnen und immer wieder zurückgeworfen werden? Wie fühlen die sich?
Verraten, betrogen, enttäuscht. Sie wurden im Stich gelassen. Mal wieder. Es gab letzte Woche Proteste von Rentnern in Shush im Süden des Landes. Und eine der Parolen war, unser Kampf wird auf der Straße gekämpft. Und auch Tumaj Saleh, den ich auch eben schon zitiert habe, hat ja auch gesagt, dass die Freiheitsbewegung Gott sei Dank nicht davon abhängt, ob internationale Staaten es wollen oder nicht. Eine Revolution ist nur dann langfristig, nur dann erfolgreich, wenn sie aus dem Land selbst kommt. Und so ist es auch im Iran. Die Menschen können sich leider nicht auf Unterstützung von außen verlassen. Unterstützung kann so viel mehr sein als militärisches Eingreifen. Unterstützung könnte eben auch sein, eben nicht durch Gespräche, nicht durch Aufhebung von Sanktionen gegen die Elite und so weiter, das Regime zu stärken, sondern eben das Regime unter Druck zu setzen und die Freiheitsbewegung zu stärken. Aber das passiert nicht. Nicht mal symbolisch wird ein Stopp der Hinrichtungen gefordert. Nicht mal symbolisch werden die Einhaltung der Menschenrechte gefordert. Von Donald Trump erwarte ich sowas nicht. Was er von Menschenrechten hält, nämlich nichts, das zeigt er ja auch beispielsweise, indem er seine Einwanderungsbehörde gegen seine eigene Zivilbevölkerung hetzt und MigrantInnen jagen lässt. Aber von der Europäischen Union, die Menschenrechte ja leider auch nicht immer und überall hochhält, aber ich hätte schon erwartet, dass die Bundesregierung, dass die Europäische Union in dieser gesamten Dynamik der vergangenen Monate eben auf Haltung der Menschenrechte, auf Achtung der Menschenrechte wenigstens symbolisch plädieren würden. Aber da ist es natürlich eine große Enttäuschung, dass die Freiheitsbewegung international vergessen zu scheint.
Frau Seperi, ich danke Ihnen für Ihre Einblicke und Ihre Einschätzung.
Danke Ihnen.
Ja, danke euch beiden. Dann wenden wir uns jetzt mal der Rolle Europas und Deutschlands in diesem Konflikt zu. Am Donnerstag machte ja Schlagzeilen, dass der Tender Mosel und das Minenjagdboot Fulda den Suezkanal passiert hätten. An Bord insgesamt 140 Soldaten nach Angaben der Bundesregierung. Die sollen demnächst Djibouti in Ostafrika erreichen, um sich dann dort bereit zu halten für einen möglichen Einsatz, auch zum Minenräumen am Golf. Nun gibt es in Deutschland einen Ort, an dem man vermutlich besser über die Vorgänge in der Straße von Hormus informiert ist als an jedem anderen. In einer Bundeswehrkaserne im Westen Hamburgs befindet sich die sogenannte Marineschifffahrtleitung der Bundeswehr, die eine entscheidende Rolle spielen könnte bei der Normalisierung des Verkehrs am Persischen Golf. Und dieses Kommando haben wir ja, Stefan, mit unserer Kollegin Astrid Korall gemeinsam diese Woche besucht. Und dort an diesem Dienstag ein Interview mit dem Leiter des Kommandos, mit Fregattenkapitän Steffen Lange, geführt, den ich zunächst mal gebeten habe zu erklären, was die mit 3F übrigens geschriebene Marineschifffahrtleitung eigentlich tut und worin seine tägliche Arbeit besteht.
Ja, tägliche Arbeit sieht darin aus, dass wir einerseits militärisch den militärischen Anteil unterstützen in allen Fragen und Fragestellungen, die einen Bezug haben zur zivilen Seefahrt. Andererseits natürlich stehen wir auch für die zivile Seefahrt zur Verfügung, wenn es um Krisen oder Kriege geht in den Regionen, wo deutsche Reedereien zum Beispiel ihre Schiffe zu See fahren haben, wo wir dann den Reedereien und auch den Kapitänen vor Ort Hilfeleistungen geben durch Informationen, durch Ratschläge oder eben wie jetzt gerade am Persischen Golf wöchentlich durch einen Lage- und Warnhinweis für das jeweilige Gebiet.
Ich nehme mal an, wenn wir auf Nahost schauen und die Lage am Persischen Golf, da hatten Sie in den letzten Wochen vermutlich viel zu tun.
Ja, seit dem 28. Februar waren die Tage nicht langweilig. Wie Sie wissen, Deutschland ist eine der Nationen, die führend sind, was Reedereienlandschaft angeht. Deutschland hat die drittgrößte Containerreederei der Welt mit Hapag-Lloyd. Und dementsprechend ist es auch nicht verwunderlich, dass im Persischen Golf mit Ausbruch der Kriegshandlungen zwischen USA und Iran natürlich eine gewisse Anzahl an Schiffen mit deutschem Bezug von jetzt auf gleich festsaßen. Und natürlich ist es meine Aufgabe, den Reedereien, die davon betroffen sind, Hilfestellung zu geben, Informationen zu geben, an wen sie sich vielleicht vor Ort wenden können. Gerade die Nachversorgung der Besatzung an Bord der Schiffe war ein Thema, was uns wirklich die ersten Tage begleitet hat, um da auch den Betroffenen vor Ort eine Möglichkeit zu geben, ein wenig Sicherheit zu fühlen, aber andererseits sie auch vor Ort durch andere unterstützende Kräfte, sei es aus dem Oman oder sei es aus Katar, dann vielleicht auch dort vor Ort gewährleisten zu können. Es geht rein ums Wasser zum Beispiel. Trinkwasser auf den Handelsschiffen ist begrenzt. Und erst recht, wenn ich auf Reede liege, brauche ich dann nach einer gewissen Zeit neues Trinkwasser. Und hier ein Beispiel mit der Reederei X aus Deutschland gesprochen, an wen sich die Reederei dort wenden kann. Und somit haben wir das Problem gelöst. Und das ist eine der Aufgaben, die auch in der Marineschifffahrtleitung niedergeschrieben sind.
Aber Sie haben den Handelsschiffen während der aktiven Kampfhandlung nicht empfohlen, das Risiko einzugehen, da durchzufahren, durch die Meerenge von Hormus.
Nein, das war eines der ersten Signale nach außen in die deutsche Reederschaft, aber auch in vielleicht Partnerreedereien, die mit deutschen Reedern verbunden sind. Wir haben vom ersten Tag der ersten Kampfhandlung jedem nicht angeraten, durch diese Straße von Hormus zu fahren, aufgrund der unklaren Sicherheitslage und vor allem natürlich aufgrund der Kampfhandlung zwischen Iran und USA. Es war einfach die Gefahrensituation so groß, dass jedes Schiff, was die Fahrt zur Straße von Hormus aufgenommen hätte, war die Gefahr so groß, dass man von einer Beschädigung oder sogar eines Totalverlustes, inklusive leider auch, was in der Vergangenheit geschehen ist, vielleicht auch zum toten Besatzungsmitglied geführt hätte. Und das konnten wir keiner Reederei zumuten und haben es dementsprechend auch allen Reedereien so dargestellt, dass sie bitte das unterlassen sollen.
Ein Thema, über das viel gesprochen und spekuliert wurde und bei dem viel Unsicherheit herrschte, war das Thema Minen. Hat der Iran da Minen verlegt, ja oder nein? Oder hat er nur so getan und damit allein schon den Schiffsverkehr gestoppt? Gibt es da Erkenntnisse mittlerweile?
Ich fange darauf mal meistens mit der Aussage an, wann habe ich eine Minenbedrohung, wenn die Presse das erste Mal darüber redet. Und so war es auch in diesem Fall. Die Situation über die Minenbedrohung war nicht vom ersten Tag an klar. Natürlich wussten wir über die Fähigkeiten des Irans, Minen zu verbringen. Ob vielleicht der Iran im Vorfeld des Krieges Minen verbracht hat, das wussten wir auch nicht. Also war die Lage diffus. Man musste aber von ersten Tag davon ausgehen, dass es vielleicht eine imaginäre Bedrohungslage gibt. Mittlerweile haben wir Erkenntnis darüber, dass Minen verbracht worden sind. Zur genauen Lageart und Weise kann ich Ihnen leider nichts sagen.
Das unterliegt der Geheimhaltung.
Richtig, genau so.
Können Sie denn sagen, wie viele deutsche Schiffe eigentlich betroffen waren und Stand heute noch betroffen sind? Ist das eine Zahl, die Sie preisgeben dürfen?
Ja, also mit Beginn des Krieges hatten wir 57 Schiffe mit deutschem Bezug. Ich muss mal sagen, deutscher Bezug. Ein deutsches Schiff ist nicht gleich ein deutsches Schiff. Mittlerweile ist die Reedereienlandschaft multinational unterwegs. Ich habe Schiffe, die deutschen Reedern gehören, aber mit einer unterschiedlichen Flagge, einer unterschiedlichen Nation zu See fahren und dementsprechend auch Besatzung multinational sind. Also gehe ich mal davon aus, welches Schiff hat einen deutschen Bezug? Das kann sein, dass er durch den Reederei betrieben wird, dass er vielleicht finanzieller Eigentümer ist oder direkter Eigentümer, aber auch ein normales Management einer deutschen Reederei über ein anderes Schiff hat einen deutschen Bezug. Somit hatten wir anfänglich des Krieges 57 Schiffe mit deutschem Bezug im Persischen Golf. Mittlerweile haben wir noch 41 mit deutschem Bezug im Persischen Golf festsitzend.
Jetzt gab es ja eine Menge Bewegung in den letzten Tagen. Die USA und der Iran haben sich auf ein Rahmenabkommen geeinigt. Das ist noch kein endgültiger Friedensvertrag. Es gibt aber die Hoffnung, die vor allen Dingen der US-Präsident Donald Trump genährt hat, dass die Straße bald wieder befahrbar sein wird. Nehmen wir mal an, diese Straße ist bald wieder frei. Da können wieder Schiffe durchfahren. Bis das alte Niveau wieder erreicht ist, der Handelsschifffahrt oder auch der Versorgung mit Öl, mit Flüssiggas, mit Düngemitteln, die wir oft auch vergessen dabei. Wie lange dauert sowas?
Der regionale Verkehr vor Ort, also der im arabischen Raum stattfindet, der wird in 2-3 Wochen, glaube ich, wieder normal laufen. Worauf wir aber mehr gucken müssten, ist auf den Großverkehr, die großen Lieferketten, die wir haben mit großen Reihen der Welt. Da gehen wir mittlerweile von aus, dass es bis zu 3 Monaten dauert. Zum Beispiel hier Hapag-Lloyd hat angekündigt, dass es bis zu 3 Monaten dauern könnte, dass der normale Verkehr dort wieder einsetzt. Wir haben auch mittlerweile Aussagen von großen ölproduzierenden Firmen, dass sie von 3 Monaten bis zu 1 Jahr sprechen, bis der Verkehr sich wieder dort normalisiert. Wir müssen Folgendes sehen. Wir hatten in der Zeit vor dem Krieg immer ungefähr 130 bis 140 Schiffe, die täglich die Straße von Hormuz passiert haben. Und gerade bei den großen Öltankern, wo wir von Größenordnung sprechen, über 250, 300 Meter Länge, die benötigen eine Zeit, befüllt zu werden an den Terminals. Teilweise sind die Terminals durch die Angriffe und durch die Kollateralschäden beschädigt und gar nicht nutzbar derzeit und müssen repariert werden. Und das führt zu Verzögerungen im Umschlag in den jeweiligen Häfen der Golfregion. Und dementsprechend natürlich auch die jetzt noch weit entfernten leeren Öltanker müssen wieder herangeführt werden, sodass wir wirklich von einer optimistischen Zeit 3 Monate ausgehen müssen zum normalen Verkehr, pessimistisch bis zu 1 Jahr.
Noch eine Frage, die deutsche Marine betreffend. Jetzt hatten ja Großbritannien, Frankreich und auch Deutschland angeboten, nach einem wirklich belastbaren Friedensschluss, nach einem Bundestagsmandat, dort zu helfen in der Straße von Hormuz, die auch wirklich zu sichern. Ist das etwas, womit auch Ihr Kommando hier betraut ist, so etwas vorzubereiten zum Beispiel?
Da kann ich kurz und knapp sagen, wir sind klar zum. Es bedarf aber der Grundvoraussetzung, Bundestagsmandat, friedliches Einhergehen in der Region, keine Kampfhandlung, wie auch schon durch den Bundeskanzler mitgeteilt worden ist, aber auch durch den Generalinspekteur. Und ja, Marineschiffleitung ist bereit und wie gesagt, mehr Details dazu kann ich auch Ihnen nicht geben, aber wir sind bereit, ja.
Also Sie können uns auch nicht sagen, was so eine Vorbereitung dann beinhaltet oder worin die besteht?
Man kann sich natürlich vorstellen, unser Kernauftrag ist, den Schiffsverkehr zu koordinieren. Sie müssen sich vorstellen, derzeit im Persischen Golf haben wir zwischen 700 und 800 Schiffen, die unbedingt raus wollen aus dem Golf. Aber eine Gesamtzahl von knapp 3.000 bis 3.500 Schiffen, die sich im Golf befinden, wo wir nicht wissen, ob der interne Golfverkehr weiterhin so von diesen übrigen Schiffen durchgeführt wird oder ob vielleicht von denen auch viele die Straße von Hormuz passieren wollen. Und jetzt muss man sich vorstellen, Sie haben eine Sektflasche, die unter Druck steht und man öffnet den Korken. Da will natürlich der Sekt aus diesem engen Flaschenhals. Und so ungefähr muss man sich den Persischen Golf vorstellen mit der Anzahl an Schiffen. Und das muss koordiniert werden. Also wäre eine Aufgabe, die wir, wenn es dazu kommt, wahrnehmen könnten, die Koordination für eine geordnete Rückführung Schiffe aus dem Persischen Golf in Richtung Golf von Oman und Indischen Ozean.
Aber wir sind von so einer Mission im Moment noch weit entfernt.
Derzeit ja.
Kann man sagen, wie weit?
Glaskugel. Leider nein.
Dann frage ich allgemeiner, wie lassen sich Handelsschiffe überhaupt absichern? Wie haben wir uns das vorzustellen? Müssen die dann im Konvoi von x Marineschiffen begleitet durch so eine Meerenge dann durch? Oder wie läuft so etwas ab in der Praxis?
Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie ich Handelsschiffe sichern kann. Einerseits natürlich, indem ich den Handelsschiffen Informationen gebe über bestimmte Situationen im Seegebiet. Andererseits natürlich aber über Seestreitkräfte. Und da gibt es eben die einfachste Möglichkeit. Ich habe Seestreitkräfte im Seegebiet und die spannen mit ihrem Radarsystem eine Art Regenschirm auf. Und unter diesem Regenschirm bewegen sich die Handelsschiffe. Sodass praktisch das Seekriegsmittel, also eine Fregatte, Zerstörer, keine Ahnung, jede Bewegung im Seegebiet wahrnimmt, auch dislozieren kann zwischen vielleicht militärischen Aktivitäten oder Angriffen und dementsprechend Abwehrmaßnahmen einladen kann, um die Handelsschiffe zu sichern. Das nächste, was natürlich möglich wäre, wäre Konvoibildung, wie damals in der Operation Atalanta, indem ich auf einem empfohlenen Transitweg Handelsschiffe an einer Perlenkette langfahren lasse, begleitet von Kriegsschiffen. Und natürlich die höchste Sicherheit, die ich gewährleisten kann mit Kriegsschiffen, ist, dass ich ein Kriegsschiff für ein Handelsschiff direkt an die Seite stelle und das vom Punkt A nach Punkt B begleite. Das wiederum bedarf aber einer Menge an Seestreitkräften. Also können Sie davon ausgehen, wird es eine sogenannte Area Coordination oder eben eine regional bezogene Konvoibildung.
Und ist die deutsche Marine dafür ausreichend ausgestattet, materiell und personell?
Deutsche Marine hat und bleibt mit ihrem Fokus in Nord- und Ostsee. Wir sind eine relativ kleine Marine gegenüber anderen Seestreitkräften der NATO. Und auch, wie der Inspekteur gesagt hat, für uns spielt die Nord- und Ostsee eine wichtige Rolle. Und das haben wir auch unseren NATO-Partnern versprochen, dass wir hier ein Auge drauf haben. Das heißt, sobald ich oder sobald wir als deutsche Marine Seekriegsmittel abziehen, reiße ich Lücken. Die müssen kompensiert werden. Das heißt, wir haben eben Mosel und Fulda in Vorbereitung. Und das wäre auch der Ansatz, den Deutschland vielleicht der englischen und der französischen Seite zur Verfügung stellen würde. Die marinische Verleitung dagegen ist natürlich auch weltweit einsetzbar und wir haben unser Know-how im Rahmen der Naval Corporation Guidance for Shipping eben Schutz eben zu generieren, indem wir andere Seestreitkräfte zu Hilfe nehmen, ob es nun UK ist, Frankreich oder eben Amerikaner vor Ort, die dann gemeinsam im Verbund eben eine Sicherheit für die Handelsschifffahrt generieren.
Vielleicht verdeutlichen Sie uns nochmal, welche Bedeutung die Handelsschifffahrt überhaupt für die Weltwirtschaft hat. Also wir spüren es ja durch diese Blockade der Straße, wie der Ölpreis extrem in die Höhe gegangen ist, was natürlich auch die Wirtschaft bei uns extrem beeinflusst. Können Sie uns da noch mal ins Bild setzen, wie wichtig Handelswege über die Meere eigentlich sind?
Es gibt einen schönen Spruch vom Verband Deutscher Schiffbroker, der heißt No Shipping, No Shopping. Der Geschäftsführer, mittlerweile sehr eng Kontakt zu mir stehend, hatte ich mal vor Jahren gesagt, No Shipping, No Germany. Und er hat daraus einen Aufklärer gemacht. Auf der ganzen Welt sind ungefähr 90% an allen Handelsbewegungen auf See. Also die Seefahrt ist der treibende Motor für die Weltwirtschaft. Allein Deutschland ist mit 60% von See im und Export abhängig. Das heißt also, Deutschland hat ein unheimliches Interesse daran, dass der Seeverkehr läuft. Und dementsprechend muss auch der Fokus hier auf einen laufenden Seeverkehr liegen, nicht nur für Deutschland, sondern für alle anderen Nationen ebenfalls.
Das heißt, genau das ist eine Ihrer Haupt- und eine Ihrer wichtigsten Aufgaben?
Richtig. Sicherstellung des freien Seeverkehrs. Wir nennen es immer Freedom of Navigation. Hört sich einfach an, aber das ist der Knotenpunkt, den wir betrachten. Solange der Seeverkehr läuft, solange ist bei uns Wohlstand, solange können wir auch in Frieden leben. Sollte der Seeverkehr gestört sein, haben wir direkte Folgen und die möchte keiner im Land einmal kennenlernen.
Der Fregattenkapitän Steffen Lange war das, Chef der Marineschifffahrtleitung der Bundeswehr in Hamburg. Wir hatten der NATO versprochen, uns vor allem in Nord- und Ostsee zu engagieren, aus naheliegenden Gründen. Daran hat uns Steffen Lange gerade in diesem Interview nochmal erinnert. Nun steht ja der NATO-Gipfel in der Türkei Anfang Juli ins Haus. Und zur Vorbereitung dessen gab es diese Woche ein denkwürdiges Treffen der Verteidigungsminister. Insgesamt, so mein Eindruck zumindest, ist man beim Bündnis deutlich weniger nervös als noch vor ein paar Wochen. Immerhin hat Trump ja ein vorläufiges Abkommen mit dem Iran erzielt, was zur Stimmungsaufhellung erstmal beitrug. Und das G7-Treffen in Evian ist auch einigermaßen glimpflich verlaufen. Trump hat nicht so gepoltert, wie man das befürchten konnte, hat sogar in Aussicht gestellt, dass Russland-Sanktionen wieder in Kraft gesetzt werden könnten. Und mit dieser Grundgelassenheit ging man dann zunächst mal in dieses NATO-Treffen in Brüssel und dann kam Stefan Pietexet.
Tja, der sogenannte Kriegsminister der USA hat sich mal wieder in Europa blicken lassen und hat dann in Brüssel prompt die Rolle des Polterers übernommen. Er beschwerte sich lautstark darüber, dass zu viele Europäer den Test nicht bestanden hätten, als Präsident Trump sie laut Hegseth vor eine Bewährungsprobe stellte. Zum großen Ärger Trumps verweigerten die Europäer ihm die Nutzung ihrer Stützpunkte für den Krieg in Nahost.
As President Trump put it, and rightfully so, he gave our allies a test to support America when we asked for their help. And too many failed it.
Der US-Minister erinnerte die Europäer dann auch daran, dass sie 5% ihrer Wirtschaftsleistung für die NATO zugesagt hätten und, vielleicht am wichtigsten, der Pentagon-Chef kündigte eine Überprüfung des US-Engagements in Europa an. Was heißt das?
Ja, eine Überprüfung, die den Namen verdiene, so hat Hegseth etwas drohend gesagt. Die könne bis zu 6 Monate dauern, vielleicht aber auch weniger. Sollte heißen, wer US-Schutz will, muss sich so verhalten, wie Trump sich das wünscht. Und es bedeutet auch die Drohung mit dem Abzug einer nennenswerten Zahl von US-Soldaten aus einigen Ländern in Europa ist eben nicht vom Tisch. Insofern, es bleibt spannend bis zum und auch auf dem NATO-Gipfel in Ankara.
Über den wir dann natürlich auch berichten werden. Was Europa angeht, sollten wir auch noch erwähnen, dass die EU ihre Russland-Sanktionen um ein volles Jahr verlängert hat. Das war mit Viktor Orban als Regierungschef in Ungarn so bislang nicht möglich gewesen. Da waren es immer nur 6 Monate. Zudem ist ein 21. Sanktionspaket in Arbeit. Außerdem gab es ein weiteres Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe in Ramstein. 4 Milliarden Euro stellen westliche Staaten danach für die Ukraine bereit. Und Verteidigungsminister Pistorius kündigte an, 200 Millionen würden für Flugabwehrmunition zur Verfügung gestellt, weitere 200 Millionen für PAC-3-Munition für die Patriot-Systeme und auch das durchaus bedeutsam, Pistorius und sein ukrainischer Amtskollege Fedorow unterzeichneten ein Abkommen zur gemeinsamen Herstellung von Abwehrwaffen gegen ballistische Raketen.
Das ist zunächst noch ein wenig Zukunftsmusik, aber für die Ukraine und die europäischen Partner ja gleichermaßen ist klar, hier klafft bekanntermaßen eine große Lücke. Und wo wir bei Flugabwehr sind, auch bei Russland gibt es dort Defizite, wie ein Drohnenangriff dieser Woche auf Moskau zeigt. Mit fast 200 Drohnen habe die Ukraine die Hauptstadt angegriffen, hieß es, der schwerste ukrainische Angriff auf Moskau überhaupt. Die meisten dieser Drohnen wurden abgefangen, aber eben nicht alle. Und so entstanden, ähnlich wie ja kürzlich in St. Petersburg, für Machthaber Putin durchaus unangenehme Bilder. Getroffen wurde unter anderem eine Ölraffinerie des Gazprom-Konzerns im Südosten Moskaus, was für eine dicke schwarze Rauchwolke sorgte. Auch nicht verschweigen sollten wir, dass ein Wohnhaus getroffen wurde. Russischen Angaben zufolge kamen insgesamt 16 Menschen ums Leben, was wir allerdings nicht unabhängig überprüfen können. Der ukrainische Präsident Selenskyj erinnerte daran, dass sein Land diesen Krieg nicht gewollt habe, sondern er der Ukraine und seinen Menschen aufgezwungen wurde. Wir wollen definitiv nicht, dass die Ukraine brennt, aber wenn die Ukraine brennt, dann wird auch euer Moskau brennen, so Selenskyj wörtlich, wohl an die Adresse Putins gerichtet. Jetzt sei die Zeit, über Frieden zu reden, fügte er noch an. Dass man in Moskau dazu allerdings bereit ist, Stefan, dafür gibt es keinerlei Anzeichen.
Nach wie vor nicht, nein. Für heute war es das mit unserer Ausgabe von Streitkräfte und Strategien. Die nächste Folge gibt es am kommenden Dienstag. Bis dahin freuen wir uns wie immer über Anregungen, Lob und Kritik. Alles bitte per Mail an streitkräfte@ndr.de. Und wir freuen uns auch, wenn jemand einen Like dalässt. Und damit verabschieden sich Stefan Niemann
und Kai Küstner. Und jetzt noch ein Hörtipp für den Podcast NS-Klicken von Menschen und Mördern. In der dritten Staffel stehen Biografien von Männern und Frauen im Vordergrund, die 1941 nach dem Überfall auf die Sowjetunion aktiv am Mord von Zivilisten, Kriegsgefangenen und den europäischen Juden beteiligt waren. Anhand von Quellen verfolgen der Historiker Dr. Stefan Hörtler und die Wissenschaftsjournalistin Janine Funke die Lebenswege der Menschen. Sie verfolgen ihre Taten und die Netzwerke und sie gehen der Frage nach, wie kamen diese Menschen zur SS? Den Podcast findet ihr in ARD Sounds und den Link dazu in unseren Shownotes.